ARD.
Halblinke Position zu Magath. Er sollte schießen. Schuss auf das Tor. Tor! Tor!
Scheiße, zu früh.
Hi, hier ist Lars und ihr hört HSV 83, Magische Nacht in Athen, Teil 2, ein wunderbarer Treffer. Und googelt ihn mal, diesen Treffer. Es gibt ja hunderte von Fotos und Videos davon, wie Felix Magath abzieht, wie der Ball oben rechts im Winkel einschlägt, wie die HSV-Spieler jubeln unter den Sternen von Athen. Es ist wirklich ein wunderschönes Tor. Ein wunderschönes Tor mit einem Manko. Es fällt zu früh in der 8. Minute.
Ja, was soll ich sagen? Der Ball flog und er flog so, dass er nicht zu halten war. Mein erster Gedanke war, oh, scheiße, zu früh.
Dieses Tor ist vielleicht die entscheidende Geschichte im HSV-Märchen. Hier bekommt ihr die Geschichte. Und alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Im zweiten Teil geht es um den Torschützen Felix Magath und es geht um Manfred Kaltz, den Erfinder der Bananenflanke. 40 Jahre danach sind sie mit uns nach Athen geflogen, dorthin also, wo es passiert ist. Sie besuchen natürlich das Stadion. Außerdem bekommen sie beim Essen in der Innenstadt von Athen unerwartet Gesellschaft. Und ich fahre zu Torwart Uli Stein. Der war ja schon als Torwart ein intensiver Typ. Im Gespräch war das auch. Könnt ihr euch drauf freuen. Und wir hören, wie gezittert und mitgelitten wird auf der Tribüne. Fertig? Okay, das Spiel beginnt.
Das Spiel ist eröffnet worden. Das 28. Europapokalfinale läuft, meine Damen und Herren. Und Sie sind mit uns live dabei. Erster Angriff des Hamburger Sportvereins abgefangen. Drüben auf der Gegenseite läuft der Ball ins Aus in der Hälfte. Der Turiner fast dicht hinter der Mittellinie dort eingeworfen. Juve, Juve, sofort die Rufe der rund 40.000 Italiener hier im Stadion. Die Griechen werden abwarten und die Deutschen, soweit sie hier im Stadion sind, unterheim drücken natürlich dem HSV kräftig die Daumen. So hoffen wir jedenfalls. Und sicherlich tut das ein echter deutscher Sportfreund heute ganz besonders.
Also ich weiß noch, wie ich als Junge vor dem Fernseher saß damals, als das Spiel angepfiffen wurde. Mein Vater war auch dabei und er wusste es natürlich schon vorher. Die verlieren sowieso. Na, vielen Dank, Papa. Das werden wir ja sehen. Der HSV jedenfalls ganz in Knallrot ist der große Außenseiter gegen die Weltklasse-Mannschaft von Juventus Turin. Und die dreht sofort auf. Kein sogenanntes Abtasten oder so, gar nichts.
Die Italiener im Ballbesitz in der Hamburger Hälfte spielen sich frei, legen den Ball sehr hübsch vor, ziehen ihn auch sofort rein. Möglichkeit zu einem Abstoß und Stein mit einer Glanzparade. Sehr, sehr gut gemacht. Das war Bettecker. Bettecker. Und Stein mit einer ersten großen Parade in der 6. Spielminute. Er verhindert eine italienische Führung.
6. Minute also, die erste große Chance von Juventus Turin. Und die erste große Aktion vom Torwart des HSV, Uli Stein. Der wird wichtig in diesem Spiel. Sehr, sehr wichtig.
EBS-Bereich in Bielefeld. Aufstieg in Fahrtrichtung links, bitte.
Ich besuche ihn in Bielefeld, wo der frühere Torwart heute lebt. Wir treffen uns bei einem Cappuccino in der Innenstadt, Einkaufsstraße am Bahnhof. Draußen nieselt es und drinnen setzen wir uns ein bisschen abseits von den anderen Gästen. Denn ich spiele ihm die Reportage vor von Kurt Emmerich und Uli ist sofort im Film.
Hey, es gibt so Momente, wo auch für mich selber, wo ich gesagt habe, wenn du so einen Ball hältst, der eigentlich drin ist, ja, da war ja frei vom Tor, aus, glaube ich, 8 oder 9 Metern, so ein Flugkopfball. Und egal, dann hast du es selber auch. So, wenn du den hältst, weißt du genau, oh, heute vielleicht ein Elfmeter, wenn ein Elfmeter kommt, der vielleicht drin sein könnte. Aber ansonsten aus dem Spiel machen die keins. Also dieses Gefühl hat man dann schon. Und die Mannschaft hat es auch gewusst, weil die Mannschaft schon merkt, oh, heute kriegen sie bei dem keinen rein.
HSV-Fans vergessen das nicht so schnell. Und italienische Fans auch nicht.
Ich erlebe heute noch so, gerade wenn du jetzt zum Italiener irgendwo essen gehst oder so, und dann ist mir hier in Bielefeld auch passiert. Da komme ich hier hin und dann kommt auf einmal der Pizzabäcker aus der Küche und kommt so im Spaß und beschimpft mich. Du hast mir Geld gekostet. Deshalb wieso ich? Wenn du nicht so gehalten hättest, hätten wir gewonnen und ich hätte, weil die immer natürlich gewettet haben, getippt haben. Also das passiert noch heute noch. Ja, also daran sieht man schon noch, nach Jahrzehnten sogar, welchen Stellenwert solch ein Spiel hat.
Uli Stein war einer der besten deutschen Torhüter. Er kam 1980 von Arminia Bielefeld zum HSV. Manager Günter Netzer hat ihn nach Hamburg gelockt. Aber was heißt schon gelockt? Uli Stein rührt in seinem Cappuccino und schmunzelt, als er erzählt, wie sein Traum wahr wurde.
Günter ist dann nach Bielefeld gekommen. Wir haben uns in Bielefeld im Hotel getroffen, haben da gesprochen. Und ich weiß noch, Günther kam ja immer alles in schwarz. Schwarzes Auto, schwarze Klamotten, hat ja immer alles in schwarz gehabt. Und wir hatten uns an der Autobahnausfahrt verabredet. Und ich stieg dann in sein Auto ein. Und das war im Sommer und das war so kalt da drin. Da hat er die Klimaanlage angehabt, aber so kalt, dass ich, und ich stand da im T-Shirt. Ich habe erst mal gefroren in dem Auto. Und dann haben wir, ich glaube, eine Stunde gesprochen. Und nach einer Stunde war für mich klar, dass ich zum HSV gehe. Weil HSV war mein Kindheitstraum. Ich bin Hamburger, ich bin in Hamburg geboren. Bin zwar nicht in Hamburg aufgewachsen, bin ja relativ früh weggezogen. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann als Kind zurückkam nach Hamburg zu Verwandten. Und dann sind wir am Roten Baum vorbeigefahren. Und da habe ich als Steppke, weiß ich, ob ich 5, 6 oder in dem Alter muss das gewesen sein. Und da habe ich dann aufs Stadion gezeigt und habe gesagt, eines Tages stehe ich hier in dem Stadion und spiele hier auch. Und das war schon immer mein Traum. Und als dann das Angebot vom HSV kam, ist für mich ein Traum wahr geworden. Und was keiner weiß oder was die meisten gar nicht wissen, ich bin zum HSV und habe beim HSV weniger verdient als in Bielefeld in der zweiten Liga. Aber das war mir egal. Ich habe gesagt, das war mein Traum, der ging in Erfüllung. Und da habe ich gesagt, der spielte für mich Geld keine Rolle. Da habe ich gesagt, da gehe ich hin, da will ich hin.
Uli Stein spricht hier vom Roten Baum. Da stand früher das ganz alte Stadion des HSV mitten in der Hamburger Innenstadt. Als er dann endlich wirklich zum HSV kam, da galt er schon als besonderer Torwart. Er hat gut gehalten, klar, aber er musste auch anders spielen als andere. Warum? Trainer Ernst Happel hat dem HSV ein Spiel verordnet, das es bis dahin so noch nicht gab.
Das hat natürlich auch mit dem System von Ernst zu tun, der im Endeffekt den modernen Fußball damals ja eingeführt hat, mit dem fast ohne Libero, mit Viererkette zu spielen, mit Vorchecking zu spielen. Das kannte ja damals gar keiner. In der Bundesliga schon nicht und in Europa auch nicht. Und damit sind viele Gegner nicht klargekommen. Und wir haben alle gewusst, was wir können. Ja, die Italiener haben es nicht gewusst. Es hat so eine Mannschaft mit dem Zusammenhalt und mit dem Verständnis untereinander, glaube ich, auch nie wieder gegeben.
Inzwischen spielt ja jede Mannschaft so mit Viererkette. Aber vor 40 Jahren war das fast wahnsinnig. Jedenfalls musste in diesem neuen Spielsystem auch der Torwart anders spielen. Und zwar mitspielen.
Der hat natürlich am Anfang Probleme, bis das jeder verstanden hat, jeder begriffen hat. Und für mich war ganz wichtig, was Ernst ja auch von mir erwartet hat, er hat gesagt, Uli, du musst so eine Art Libero spielen. Du kannst nicht hinter der Linie stehen. Ich sage, wenn wir dieses Spiel spielen mit Vorchecking und mit Viererkette und Abseitsfalle, dann musst du wie so eine Art Libero spielen. Deswegen lache ich mich immer kaputt, wenn ich heute höre, dass Manuel Neuer das Torwartspiel neu erfunden hat. Das haben wir in den 80er Jahren beim HSV schon gespielt, dieses System. Ja? Und ich speziell als Libero beim HSV. Und das hat halt gepasst beim HSV.
Hört ihr, was ich gemeint habe? Uli Stein macht wirklich gerne klare Ansagen. Und hinten brennt 1983 an diesem Mittwochabend in Athen also nichts an. Auch wegen Uli Stein. Dafür geht es vorn ab. Im Oberrang, Block 25, sitzt HSV-Fan Christian Reichert. 7, fast 8 Minuten sind gespielt. Und dann das.
Ja, also so, das läuft immer noch, wenn ich es anschalte, in meinem Gehirn vor mir ab. Und ich weiß noch dieses Gefühl, als dieser lange Ball sich hinten in die Ecke senkte, dass ich es gar nicht fassen konnte, dass er drin war. Und dieser unbändige Jubel.
Auf der anderen Seite, auf der Haupttribüne des Stadions, sitzt Thomas Böhme aus Winsen.
Und dann eben halt dieser Schuss aus dem Nichts. Das war halt so ein Ding, wo ich mich noch genau dran erinnern kann und wo diese so eine Art Trotzreaktion dann letztlich auch, wo man lauter gejubelt hat als vorher, weil man natürlich gesagt hat, so wie als Underdog haben wir euch jetzt erstmal einen reingehauen. Und ich glaube, das war einfach war echt ein geiles Gefühl, ja.
Felix Magath sitzt 40 Jahre danach in Athen in einem Restaurant. Abendessen in der Innenstadt. Draußen ist es noch etwas frisch. Manni Kalt sitzt ihm gegenüber. Es gibt gegrillten Fisch. Plötzlich kommen Menschen von der Seite. Griechische Fußballfans. Sie erkennen Magath. 1-0, 1-0 also. Ja, Magaths Tor damals gegen Juventus. Einer von den Griechen kramt sein Handy raus und sucht ein Video von dem Tor.
Juventus.
Bernd Wehmeyer, der mit am Tisch sitzt, lacht sich kaputt. Tja, Magath. Sein berühmtes Tor ist hier und vergessen.
Ja gut, aber das ist dann, weil es halt hier geschehen ist in Griechenland, weil wir hier in Athen ja auch doch nie alle paar Jahre ein Finale um damals den Landesmeistercup und jetzt die Champions League haben, erinnern sich auf die Griechen halt sehr an dieses Finale und an das einzige Tor, das ich geschossen habe, genau wie die Italiener.
Übrigens, wenn ihr diese Szenen sehen wollt, habe ich einen Tipp für euch. Schaut euch unbedingt die Sportclub-Story an in der ARD-Mediathek. Mein Kollege Michael Maske hat Magath und Kals und Bernd Wehmeyer begleitet, als sie nach Athen gefahren sind. Mir hat das richtig Spaß gemacht, die Bilder anzugucken. So, und jetzt wollen wir uns dieses Tor mal vornehmen. Der Reihe nach sozusagen. Keine Sorge, das wird jetzt keine Fußball-Taktikstunde, sondern ein Stück aus der Fußballgeschichte. Für HSV-Fan Thomas war es ja ein Schuss aus dem Nichts. Und er hat auf dem Platz ein Vorspiel, nämlich das hier. Auf der rechten Seite hat Manfred Kals den Ball.
Ja, ich wollte damals einen Pass zu ihm spielen. Das ging um einen Bruchteil von Sekunden. Aber Joshi Kroh nahm mir den Ball vom Fuß. Ich habe mich schon geärgert. Habe ihn angepfiffen, aber er hat zum Glück, ich wollte auch zu Magath spielen, zum Glück Magath auch gesehen und gespielt. Ja, ich war sauer, dass er mir den Ball vom Fuß genommen hat, aber wir hatten beide die gleiche Idee und gut, Joshi hat Glück gehabt, dass er das Tor gemacht hat, sonst hätte es Ärger gegeben. Es war nicht das erste Tor, was er so geschossen hat, ja, und mit seinem Aushol nochmal auflegen. Hat ihn gut getroffen, genau im Giebel, und war natürlich ein Traumtor.
Felix Magath bekommt den Quatsch da auf der rechten Seite zwischen Manfred Kals und Jürgen Groh gar nicht mit. Er steht halb links. Hauptsache, der verdammte Ball kommt dann endlich bei ihm an.
Ja gut, ich war auf der halblinken Seite, 20, 25 Meter vor dem Tor. Der Ball war auf der anderen Seite und Joshi Groh spielt mir den Ball rüber. Ich nehme ihn an und ich hoffe auch mit nach vorne. Dann sehe ich einen Gegenspieler. Ich dachte immer, es wäre Tardelli gewesen, aber es war wohl Bettecker, der vor mir war. Ich habe dann einen Schuss angetäuscht. Der Bettecker springt dann hoch, um nicht vorne oder getroffen zu werden, hat er sich noch ein bisschen abgedreht. Ich habe den Ball mir dann noch einmal vorgelegt und habe dann draufgehalten. Und was soll ich sagen, der Ball flog und er flog so, dass er nicht zu halten war.
So, und jetzt haben wir das Tor schon aus verschiedenen Perspektiven gehört und hier kommt es nun in voller Pracht.
Der Hamburger Sportverein hat eigentlich gut begonnen und er treibt auch jetzt den Ball wieder vor sich her. Treibt ihn, spielt ihn steil, Milewski aber dann abgedrängt und der Hamburger SV, der nur aufpassen muss, wenn die Italiener gefährlich kontern, wie eben mit diesem Kopfstoß durch Bettecker, dann geraten sie in Gefahr. Ansonsten sehen sie bisher gut aus. Die italienischen Anhänger machen sich jetzt erst bemerkbar, nachdem sie in den ersten Minuten doch relativ ruhig gewesen sind. Manfred Kals jetzt eingesetzt, in der Nähe des Strafraums rechts, läuft noch zurück und dann Missverständnis bei den Hamburgern. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halb linke Position zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! 11 Meter! Fast sein, ich muss wohl sagen, 14, 15, doch. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck und der Hamburger Sportverein führt nach nunmehr, lassen Sie mich auf die Uhr schauen, 8 Minuten und 15 Sekunden mit 1:0 durch diesen herrlichen angeschnittenen Ball von Felix Magath. Der Hamburger Sportverein ist mit 1:0 in diesem Spiel in Führung gegangen und das hätten sich die Spieler von Juventus sicherlich nicht träumen lassen. Ein Schuss sogar von der Strafraumgrenze angeschnitten, ganz oben in den linken Winkel. Da konnte Dinosov nichts halten. Ein Auftakt nach Maß für den Hamburger SV.
8 Minuten und 15 Sekunden sind also vergangen, als Kurt Emmerich auf seine Uhr guckt. Aber ihr ahnt es, ich bin ja bestens ausgestattet mit HSV-Material. Ich habe mir das Ganze immer und immer wieder angeschaut auf einer inzwischen ziemlich ausgeleierten VHS-Videokassette. Ich habe mitgestoppt und was soll ich sagen, der Ball hat nach genau 7 Minuten und 58 Sekunden im Netz gezappelt.
Scheiße, zu früh.
Und diesen Gedanken oder dieses Gefühl von Felix Magath, das gibt es auch oben auf der Tribüne bei den Fans.
Dass es so früh war, war natürlich einerseits was Tolles, aber plötzlich war man in der Situation, man hatte was zu verlieren. Wir hatten sozusagen eine Hand am Pokal und nun hast du diese ganze restliche Spielzeit zittern und bangen. Und das war wirklich viel Nervenbelastung dann bis zum Ende.
Felix Magath steht nach 40 Jahren wieder im Olympiastadion von Athen. Allerdings nur auf der Tribüne. Der Rasen betreten verboten.
Lebt die Erinnerung doch wieder auf, wenn man dann hier so wirklich in dem Stadion steht, da drüben, das war ja
die HSV. Ja, da kommen wieder vereinzelte Bilder. Ja.
Die HSV-Kurve, da war die HSV-Kurve da drüben und der Rest war schwarz-weiß, alle aus Turin.
Das Stadion sieht inzwischen ganz anders aus. Es wurde modernisiert für die Olympischen Spiele 2004 und ist komplett überdacht. Ansonsten ist es noch genauso weitläufig wie damals und das Tor, also das, wo der Ball reinflog, das steht auch noch auf demselben Fleck. Ich glaube, bis auf den Zentimeter genau.
Hier vorne hat Joschi dir den Ball weggenommen, Manni, da ungefähr da.
Ja, hier vorne.
Und hat, auch da. Und Felix war da unten.
Da, wo der weiße Fleck da ist.
Ja, ja. Und ich war nämlich dahinter, weil ich war der Erste. War der Erste, der mit ihm gejubelt hat, weil ich hatte den kürzesten Weg.
Und da muss er natürlich grinsen, der Felix Magath. Was so eine Aktion im Leben eines Fußballers bewirken kann. Oder ist das gar nicht so doll?
Nein. Also so bin ich nie gestrickt. Ich werde natürlich oft auf das Tor angesprochen, gar keine Frage. Und das weiß nicht, ob das jemand vorstellen kann. Da sind die italienischen Fans sind halt noch, wie soll ich sagen, noch viel emotionaler als zum Beispiel deutsche Fans. Denn noch im Jahr, ich glaube 2000 oder so irgendwo, also erst vor ein paar Jahren, da hatte ich dann mal im Trainingslager eine italienische Mannschaft, Lazio Rom, getroffen. Und weil ich da auch bei dem im Hotel war, da haben mir dann die Fans von Lazio Rom haben wir dann eine Flasche Champagner geschenkt für das Tor 1983 gegen Juventus Turin. Also die italienischen Fans, die sind sensationell. Die vergessen mich nicht so schnell. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, war das unser Erfolg und ich habe alles Glück gehabt, das Tor zu machen.
Ein Traumtor war es allemal. Es wurde von den Zuschauern der ARD Sportschau auch zum Tor des Monats gewählt. Damals mussten die Fußballfans Postkarten schicken mit ihrem Favoriten und welches Tor die meisten Postkarten bekommen hat, das wurde dann ausgezeichnet als Tor des Monats. Ich habe ja schon am Anfang mit Torwart Uli Stein darüber gesprochen oder vielmehr hat er es gesagt, dass der HSV damals eigentlich schon das moderne Torwartspiel erfunden hat. Felix Magath kommt auch ins Erzählen über dieses Thema, weil es ja immer heißt, früher war alles viel einfacher, viel langsamer. So ein 83er-Spiel sieht aus wie Zeitlupe im Vergleich zum Fußball von heute.
Viele, die mich ja ansprechen, ne, auf Spiele von früher und dann glauben zu sehen, das ist ja alles viel langsamer. Denen versuche ich dann immer zu erklären, dass das die Bildaufnahme und halt die Position der Kameras und die Anzahl der Kameras waren, die eben die Aufnahmen unterschiedlich gemacht haben. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass das Spiel 1983 genauso schnell war, mindestens als heute.
Magaths Zimmerkollege in Athen ist wie so oft Manfred Keitz. Beim HSV war das so und auch häufig in der deutschen Nationalmannschaft.
Manni, ja gut, wir haben sehr gut zusammengepasst, denn Manni hat nicht so viel geredet, ich habe nicht so viel geredet. Insofern haben wir nie Streit bekommen. Wir waren ja auch dann bei der Nationalmannschaft auf einem Zimmer teilweise.
Ja, man könnte wohl auch sagen, die beiden haben sich harmonisch angeschwiegen. Manni Keitz beschreibt es so.
Ja, Felix war ein ruhiger Typ, ja, mit Mittelfeld und ein mannschaftsdienlicher Spieler. Und gut, er hat uns auch das Tor geschossen dann, Gott sei Dank. Aber aggressiver Spieler, ja, und das hatten einige von uns, wir konnten schlecht verlieren.
Manni Keitz war ja Abwehrspieler damals beim HSV, Außenverteidiger. Viele haben gesagt, der beste Außenverteidiger der Welt. Und Tore konnte er auch schießen, fast wäre es in Athen gelungen. Nach dem 1:0 von Felix Magath gibt es nämlich weitere Chancen. Aber dafür muss ich mal eben nach Quickborn fahren, zu Rüdiger Syring, meinem alten Sportchef bei NDR 90,3.
Da hast du mich. Rüdiger. Meine, womit haben wir das verdient?
Komm mal her.
Ja.
Schön, dich zu sehen.
Ja, geh mal hier.
Rüdiger war nämlich der zweite Reporter des NDR in Athen. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gesehen und ich habe mich sehr gefreut, ihn topfit wiederzutreffen. Er war ja damals in Athen auch schon Mitte 40. Wie alt er heute ist, verrate ich nicht, aus Höflichkeit. Rüdiger hat sich jedenfalls mit Kurt Emmerich abgewechselt. Wie? Ganz einfach per Losentscheid.
Ja, einmal war Kurt natürlich schon, glaube ich, 10 Jahre länger Reporter beim NDR. Und er war irgendwo eine Leitfigur. Also habe ich ihm angeboten, fang du doch an und mach du das Ende. Und Kurt, fair und ehrlich wie er war, hat gesagt, nein, wir losen aus. Und dann haben wir also ausgelost, wer fängt an. Da stand dann auf dem Zettel Anfang und wer macht das Ende. Und beide Male hat Kurt das Große losgezogen und damit auch natürlich die 8. oder 9. Spielminute mit dem 1:0 durchmagert. Und es war also nicht so, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, also ich bin jetzt der Hauptreporter und mach das. Es war also schon sehr fair und sehr kameradschaftlich.
Und deswegen übernahm Syring also erst im Laufe der ersten Halbzeit das Mikro, schon ziemlich euphorisiert.
Da ging die Post ab. Nach dem 1:0, das ist ganz, ganz selbstverständlich, das wirst du auch wissen, dann wirst du getragen von der Euphorie und das hört nicht auf, das hört niemals auf. Das heißt, jede Chance der Italiener zum Ausgleich wurde natürlich entsprechend emotional umgesetzt, aber auch erst recht, wenn ein mögliches 2:0, das wäre dann die endgültige Entscheidung gewesen. Also da waren wir in einer Vibration, so würde ich das mal bezeichnen, die eindeutig durch das frühe Tor eben schon in den ersten 10 Minuten sowas von getragen und euphorisiert war. Das ist schon ein Erlebnis für jeden Reporter.
Sie sind mächtig unter Druck. Die Italiener in dieser Anfangsphase 1:0 seit der 8. Spielminute führt der Hamburger Sportverein. Und Felix Magath wird diesen Freistoß wiederum ausführen. Hoch auf den 5-Meter-Raum geschlagen. Manfred Kals mit einer Schussmöglichkeit. Und Dino Sopp fast zum zweiten Mal geschlagen. Aber da stand ein Abwehrkollege auf der Linie, hat den Ball herausgeschlagen. Das war Boniek. Der Pole, der eigentlich hier die Rolle des Offensivstürmers spielen soll, aber er befand sich eben im eigenen Kasten und das zeigt, meine Damen und Herren, die Kräfteverhältnisse im Augenblick. Der Hamburger Sportverein bestimmt ganz eindeutig das Geschehen, hat nachdem Juventus Turin in der 6. Spielminute eine gute Möglichkeit herausspielte, nicht nur das 1:0 erzielt, sondern auch bislang Ball und Gegner deutlich beherrscht.
Ich hatte auch eine Chance nach einer Ecke aus 18, 20 Meter geschossen und Boniek, mein Gegenspieler, stand am kurzen Pfosten auf der Linie, sonst hätte es 2:0 gestanden. Aber gut, so ist Fußball. Wäre der reingegangen, hätten sie 4 Stück gekriegt, glaube ich.
Der HSV ist gut im Spiel und da passiert etwas Bemerkenswertes. Die Stimmung im Stadion beginnt zu kippen. Neben den sehr vielen Juve-Fans und den zahlenmäßig deutlich unterlegenen HSV-Fans sind auch viele Griechen in ihrem Olympiastadion neutrale Fans sozusagen. Und die schlagen sich immer mehr auf die Seite der Hamburger.
Also da ich ja im HSV-Fanblock saß, hast du die italienischen Fans nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob die dann lauter gesungen haben oder nicht, weil wir waren so laut, dass wir praktisch uns selbst gehört haben. Und man ist auch, also ich war total im Tunnel. Ne?
Der Underdog gewinnt mehr und mehr Sympathien. Mit jeder Minute, die zäh und langsam verstreicht. In Athen ist es warm, im Stadion wird es heiß. Und das gefällt dem HSV, den Turinern, nicht so.
Genau, auch die Italiener haben so langsam irgendwie Farbe aus dem Gesicht verloren. Und wir wurden eigentlich immer größer. Ich habe das Gefühl, ich bin also dann, weiß ich nicht, um 30 Zentimeter gewachsen, weil ich gemerkt habe, so jetzt geht's also richtig ab. Und eigentlich haben auch die Leute, die drumherum saßen, waren ja auch Griechen und Deutsche und die haben dann alle nur noch zum HSV gehalten. Ne? Also das kippte dann so, weil die wollten eigentlich ein schönes Spiel von Juventus sehen gegen den Underdog. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, oh, ich bin bei einer Veranstaltung, wo hier der Underdog letztlich irgendwo diese Weltklasse-Mannschaft schlägt.
Wenn Juve sich ein bisschen mehr mit den Hamburgern beschäftigt hätte, vielleicht wäre es anders gekommen. Die Italiener waren nicht nur von der modernen Spielidee überrumpelt. Sie hatten womöglich auch nicht auf der Rechnung, dass der HSV dieses Stadion, diese riesige Betonschüssel in Athen, kannte. Nach der ersten Runde gegen den BFC Dynamo aus Ost-Berlin im Landesmeistercup haben Felix Magath, Manny Kals und die anderen nämlich gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus gespielt und im Olympiastadion mit 4:0 gewonnen. An das Ergebnis können sich Kals und Magath gar nicht mehr erinnern. Erstaunlich eigentlich, aber dafür können Sie sich erinnern an den Weg mit dem Mannschaftsbus ins Stadion.
Als wir mit Stein beworfen wurden, auf der Fahrt zum Stadion oder zum Training, ist ein Stein im Bus geflogen und es war auch war relativ gefährlich. Zum Glück nichts passiert. Das war der erste Eindruck von Athen.
Es war ja früher auch gang und gäbe, dass du, wenn du auswärts reisen musstest und zum Beispiel im Europapokal, wenn du auswärts gespielt hattest, da hattest du da schon mal die Situation, dass halt viele Fans auch nachts Theater gemacht haben vor dem Hotel, sodass du versucht wurde, immer den Gegner zu stören. Und von daher war sowas nicht ganz ungewöhnlich.
Tja, so lässig kann man es nehmen, wenn Steine in den Bus geworfen werden. Die erste Halbzeit des Endspiels nähert sich zaghaft dem Ende. Der HSV führt verdient gegen Juventus Turin.
Hoch kommt der Ball allein. Möglichkeit von Bettega, aber der flankt nicht vor das Tor, sondern zurück. Somit zunächst einmal keine unmittelbare Torgefahr und dann wiederum eine harte Aktion, diesmal von Wolfgang Rolf, und da zückt Herr Rinea aus Rumänien die gelbe Karte. Die erste Verwarnung also für einen Spieler in dieser Begegnung, wenngleich ich noch einmal unterstreichen muss, bislang eine faire Partie. Aber vielleicht jetzt eine gute Chance, aber schon wieder vertan, schon wieder ein Fehlpass vom Bein der sonst so technisch perfekten Italiener, prallt der Ball ab und sofort setzen die HSV-Spieler nach und nutzen diese Möglichkeit zu einem Gegenzug. Und Herr Rinea zückt zum zweiten Mal die gelbe Karte, diesmal für einen italienischen Spieler. Und wenn ich es richtig erkannt habe, dann war es Marcel Tardelli, der 28-jährige Mittelfeldmann. Und vielleicht ist dieses harte Durchgreifen des Rumänen in dieser Spielphase richtig, damit die Begegnung weiterhin so fair und so gut verläuft wie in den ersten 35 Minuten.
Zur Halbzeit führt der HSV jedenfalls mit 1:0. Die Überzeugung bei den HSV-Spielern auf dem Rasen hatte übrigens nicht so viel zu tun mit der Nervosität der HSV-Fans auf der Tribüne, zum Beispiel bei Christian und Thomas.
Also ich weiß nicht, wie oft ich auf die Stadionuhr geguckt habe. Und also jedes Mal, wenn der Ball nicht rollte eigentlich.
Genau, das war das Ding. Also zur Halbzeit hat man noch gedacht, okay, gut, jetzt haben sie es eine Halbzeit lang geschafft und führen 1-0. Ne? Also das ist schon... Ist ja schon eine Leistung gegen diese Truppe.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal was, aber natürlich nicht genug. Vor uns liegt noch die Halbzeitpause und die komplette zweite Hälfte. HSV 83, magische Nacht in Athen. Das war der zweite Teil, ein wunderbarer Treffer. In der dritten Folge geht es um den Trainer. Müsst ihr euch anhören. Ernst Happel, er war ein Genie und, weniger bekannt, ein leidenschaftlicher Zocker im Casino, ein Kettenraucher, Spitzname der Grandler.
Na, ich bin überhaupt kein Grandler, ich kann unterhaltsam sein, bei den Heurigen alles, aber ab und zu, wenn ich so einen Journalisten sehe, dann fange ich zum Grandeln halt an.
HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast des NDR Hamburg von und mit Lars Pegelow. Produktion Daniel Drochner. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Oder schreibt uns auf hsv83@ndr.de. Und in der Mediathek findet ihr die Super-Doku Die HSV-Helden von Athen. Die ist viel mehr als nur die Bilder zum Podcast. Schaut sie euch unbedingt an.